Radio 1.
Am 14. Mai ist Christi Himmelfahrt, Feiertag, wird immer viel gefeiert in Berlin. Und wir werden bei Radio 1 Sie überraschen mit einem Radio Day. Ich weiß gar nicht, ob Sie das schon wissen oder ob ich der Erste bin, der Ihnen das verrät. Ein Radio Day zur Astronomie. Da gucken wir also in die Sterne, lost in space. Und die Astronomen leiden sehr unter der Lichtverschmutzung auf der Erde. Es ist nämlich immer schwierig, mit einem Teleskop die Sterne zu beobachten, wenn alles ringsherum so hell ist. Da kann man nicht richtig gut gucken. Aber auch für Insekten, Vögel oder Fledermäuse ist Lichtverschmutzung nicht gut. Zu viele Straßenlaterne, zu viel Licht nachts bringt den Biorhythmus dieser Tiere durcheinander, nicht nur bei Motten. An der Uni Greifswald geht man noch weiter und macht sich Gedanken über Lichtverschmutzung nicht nur bei uns am Land, sondern auch unter Wasser. Und das wollen wir uns mal erklären lassen von der Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Sabine Schlacke und ihrem Projekt Isolume. Frau Schlacke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lichtverschmutzung unter Wasser. Gibt es denn im Greifswalder Bodden so viele U-Boote oder wo kommt die Lichtverschmutzung daher?
Also im Greifswalder Bodden untersuchen wir auch, aber wir wissen noch gar nicht so viel über Lichtverschmutzung. Erstmal geht es uns darum zu untersuchen, wie marine Lichtlandschaften, also all das, was der Mensch an künstlichen Lichtquellen produziert und emittiert, wie sich das auf die Ökosysteme im Wasser auswirkt. Und da denkt man zum Beispiel an Städte, die ja viel Licht produzieren. Das ist sozusagen so eine indirekte Einwirkung. Aber natürlich auch an Ölplattformen oder Offshore-Windfarmen, die Licht produzieren, die direkt dann in das Wasser, in die Wassersäule, das dringt direkt ein. Und da fragt man sich, wie wirkt sich das auf die Tiere und Pflanzen im Meer aus?
Gibt es denn da Hypothesen, welche Auswirkungen das Licht haben könnte, die Lichtverschmutzung? Zum Unterwasser?
Ja, man hat das schon sozusagen etwas untersucht in Richtung Verdunkelung, indem man ja viel baut im Meer und auch etwa Kabel verlegt und Sedimente aufspült und aufwirbelt. Da verdunkelt sich das Wasser. Da hat man schon negative Auswirkungen ermittelt. Und das Ganze aber ist noch recht unerforscht für die sozusagen Lichteinträge, die künstlichen Lichteinträge in das Wasser. Das ist also im Grunde Neuland, was wir da betreten. Und wir sind ja interdisziplinär zusammengesetzt. Das machen ja vor allen Dingen Meereswissenschaften. Ökologen sind natürlich auch dabei, die das untersuchen.
So als Laie würde ich denken, ist das nicht nur ausschließlich ein Problem für die wenigen Meter Uferzonen, die ja ohnehin durch Aushub, industrielle Nutzung wie auf einer Ölplattform oder Schiffsverkehr kaum noch als natürlicher Lebensraum gelten dürften? Denn ein Hafenbecken, naja, da ist ja sowieso oft nichts mehr zu retten, was mit Ökologie zu tun hat, oder?
Ja, das denkt man, das ist aber nicht so. Also einerseits sind ja die menschlichen Aktivitäten entfernen sich immer weiter von der Küstenlinie. Ne? Also wir haben Offshore-Windparks in der ausschließlichen Wirtschaftszone, das sind vielleicht 100 Seemeilen von der Küstenlinie teilweise entfernt. Wir haben dort auch Baggerarbeiten etc. Also es bezieht sich auf keinen Fall nur auf die Küstenlinie und man stellt eben fest, dass diese Lichteinwirkungen nicht nur sozusagen oberflächlich das Wasser beeinträchtigen und dort einwirken, sondern auch tief runter Richtung Meeresboden, man nennt das Richtung, also vertikal die Wassersäule runter wirkt sich das aus. Mhm. Und insofern, auch das ist Neuland, auch das werden wir erforschen.
Neuwasser sozusagen. Nun haben Sie schon gesagt, es ist ein interdisziplinäres Team, in dem Sie arbeiten, also bei einer Ökologin hätte ich das jetzt vermutet, Sie aber sind Juristin, um was geht es Ihnen dabei?
Ja, das ist richtig. Also die Meereswissenschaften kommen immer stärker auch auf die Rechtswissenschaften zu, weil sie natürlich wissen, wenn sie jetzt negative Auswirkungen dieser künstlichen Lichtemissionen auf die marinen Ökosysteme feststellen, dann stellt sich ja sofort die Frage, ja, wie können wir das steuern, wie können wir das vermeiden, wie können wir das minimieren? Und dann muss man sich fragen, ja, welchen Rechtsrahmen haben wir denn? Solche negativen Auswirkungen von menschlichem Tun zu minimieren, zu verhindern. Mhm. Und da muss man sagen, wir haben natürlich recht, ne, dass die Umwelt schützt, auch die Meeresumwelt, haben das internationale Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Wir haben europäisches, die Meeresstrategie Rahmenrichtlinie, wir haben die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die jedenfalls in den europäischen Gewässern Anwendung finden. Und da gucken wir, ob Lichtemissionen, negative Auswirkungen von Lichtemissionen auf die marinen Ökosysteme schon erfasst ist.
Verstehe. Also das Umweltrecht natürlich, aber macht das denn Sinn, jetzt schon darüber nachzudenken, wo man noch gar nicht weiß, welche Auswirkungen Lichtverschmutzung unter Wasser haben kann?
Auf jeden Fall, denn Recht ist nicht end of the pipeline.
Und wie ich
man
dachte.
Muss dann nur noch sagen, was nicht geht, sondern wir müssen das gestalten, das Recht. Ne? Mhm. Und deshalb sind wir ganz von Anfang an mit dabei und schauen, welche Ansatzpunkte es gibt für den Fall und das. Die Prognose ist, dass es negative Auswirkungen gibt und werden gucken, ob man zum Beispiel bei der Lichtquelle ansetzt und neue Standards für lichtproduzierende Quellen entwirft.
Sehr interessant. Und ich sage herzlichen Dank an die Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Sabine Schlacker und ihr Projekt Isolume. Frau Schlacker, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Und schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ich bedanke mich auch.
Danke. Tschüss.